Wir hatten jetzt am Freitag diesen Bibelthemenabend und da ging es um das Thema Anbetung und ein Bestandteil von der Anbetung, ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil von der Anbetung sind die Psalmen. Wenn wir an die Psalmen denken, dann denken wir vermutlich an einen Psalmist, der sein Herz vor Gott ausschüttet, der ihn anbetet, der ihn vielleicht anklagt, der seine Emotionen zeigt, Gefühle zeigt, sehr ausdrücklich ist, auch poetisch. Sie sprechen in den Psalmen über ihre Ängste, über ihre Sorgen, das, was sie bedrückt, Feinde, die sie bedrücken, Menschen, die ihnen Angst machen, Situationen oder Umstände, die ihnen Sorgen bereiten. Danke. Und sie beten Gott in seiner ganzen Fülle an. Es ist Anbetung. Gott wird in seiner ganzen Herrlichkeit angebetet. Und es gibt ganz unterschiedliche Psalmen. Es gibt Anbetungslieder, dann gibt es Klagelieder, Loblieder und auch Gedichte, die an Gott adressiert sind. Und dann gibt es Psalm 1 und der Psalm hat gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal, weil er ist nicht an Gott adressiert. Alle anderen Psalme sind immer an Gott gerichtet, aber der Psalm 1 ist nicht an Gott adressiert. Ihr könnt den Psalm gerne schon mal aufschlagen. In diesem Psalm wird kein einziges Wort an Gott gerichtet. Gott wird hier nicht angesprochen, sondern der Verfasser, der schreibt es an uns, die wir das lesen. Und dadurch, dass nicht Gott angesprochen wird, ist es logischerweise kein Anbetungspsalm. Und es ist auch kein Gebetslied oder irgendetwas, weil es geht an uns. Es ist ein Lehrpsalm, weil nur Gott angebetet werden darf. Und dieser Psalm hat eine Botschaft an uns, eine Botschaft für dich. Es ist aber gar nicht so, dass der Psalmist uns zu irgendetwas auffordern will. Der sagt, hier, das sollt ihr machen oder das sollt ihr machen, sondern es ist, als ob er etwas erkannt hat, als ob er etwas begriffen hat und er will es uns mitteilen. Er ist begeistert davon und er will es uns zeigen. Es ist ein Aufzeigen von Tatsachen, die er festgestellt hat. Und worum geht es? Es geht darum, wie ein glückliches Leben aussieht. Es ist nicht das, was wir alle wollen. Es ist nicht das, was überall gesucht wird. Ein glückliches Leben, ein glückseliges Leben. Wie sieht denn so ein Leben aus? Führst du so ein glückliches Leben? Würdest du sagen, dein Leben jetzt, wie du es führst, ist so, hast du es dir mal vorgestellt. Ein glückseliges Leben mit absoluter Erfüllung, ein vollumfänglich erfülltes Leben. Wir als geübte Gottesdienstbesucher, geübte Predigthörer und Bibelleser, wir wissen, ja, das Glück, das die Welt uns zeigt, das ist nicht das Wahre. Glauben wir das auch wirklich? Wir wissen, dass die Bibel das so sagt. Glauben wir das auch wirklich, dass das nicht das wahre Glück ist? Oder strecken wir uns schon manchmal nach diesem Glück aus? Führst du wirklich ein glückliches Leben? Eigentlich eine entscheidende Frage, oder? Es wäre ja eigentlich deprimierend, wenn wir einfach ein unglückliches, unzufriedenes Leben führen. Ein Leben, das keinen Sinn hat, keinen Sinn macht. Wenn du eine Person aus der Bibel aussuchen müsstest, die ein glückliches Leben führt, wen würdest du wählen? An wen denkst du? Wer führt ein glückliches Leben in der Bibel? Ein glückseliges Leben. Und ich bin überzeugt, dass Adam ganz am Anfang ein glückseliges Leben geführt hat. Er wandelte mit Gott, er lebte in einer absoluten Harmonie mit Gott. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Nichts war zwischen ihm und Gott. Er hatte einen Frieden, einen inneren Frieden. Er hatte keine innere Leere, die irgendwie ausgefüllt werden musste. Er hatte ein glückseliges Leben. Er lebte in perfekter Harmonie mit Gott. Die Umstände waren überragend. Ein Leben in Glückseligkeit. Keine Sünde, nichts. Harmonie mit Gott. Keine Ängste, keine Sorgen, wie wird es morgen, was wird damit? Nein, er lebt befreit auf, ein glückseliges Leben. Und erst als Adam und Eva sich Gottes Wort widersetzt haben, sich gegen Gottes Autorität aufgelehnt haben, sie haben von dem Baum gegessen, wo Gott gesagt hat, von dem sollt ihr nicht essen, in dem Moment haben sie den Zustand der Glückseligkeit verloren. Es war ein Vergehen, es war im Prinzip nur ein Fehler, den sie gemacht haben, beinhaltete mehrere Sünden, aber es war ein Vergehen und die Gemeinschaft mit Gott war unmöglich. Es ging nicht mehr. Gott konnte mit ihnen nicht mehr Gemeinschaft haben, weil Gott ein absolut heiliger Gott ist. Und ich Treffe jetzt mal eine Aussage. Der Mensch kann die Glückseligkeit auf keinem anderen Weg wiederfinden, als dass er sich erneut unter Gottes Wort und unter seine Autorität stellt. Der Mensch kann die Glückseligkeit auf keinem anderen Weg wiederfinden, als dass er sich erneut unter Gottes Wort und unter seiner Autorität und seinem Willen stellt. Und davon handelt der Psalm 1. Der Psalm 1 beginnt damit, also beginnt mit einer Seligpreisung, wohl dem. Wir kennen das aus der Bergpredigt, wo es heißt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und so beginnt der Psalm. Er beginnt von einer Person zu erzählen, die wirklich glücklich ist. Wohl dem, eine glückselige Person. Und dann werden uns, ich fasse den kurz zusammen, dann werden uns in diesem Psalm zwei Menschen gezeigt, zwei Menschengruppen. Im Prinzip werden alle Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Es gibt keine Zwischenlösung. Zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Gruppe der Gerechten, die andere die Gruppe der Gottlosen. Keine Alternative. Und entweder du gehörst zu der einen Gruppe oder zu der anderen. Und es werden auch die Lebensweisen oder es wird der Weg der beiden beschrieben. Der Weg des Gottlosen, der Weg des Gerechten. Der Gerechte lebt in Unterordnung unter Gottes Wort und der Gottlose im Widerstand zu Gottes Wort. Das Ende des Gerechten ist Leben, das Ende des Gottlosen Verderben. Und das sind ganz einfache Grundwahrheiten, das sind grundlegende Wahrheiten, die in diesem Psalm beschrieben werden. Also ganz einfach, entweder du bist ein Gerechter, dann führst du ein Leben unter der Autorität Gottes und du wirst leben. Oder du bist ein Gottloser und dann widerstehst du Gott und dein Ende ist Verderben. Und dieser Psalm, das ist der erste Psalm, das erste Buch in den Psalmen, er funktioniert so ein Stück weit als eine Einleitung in die Psalmen, weil die 149 Psalmen, die danach folgen, die erproben diese Wahrheiten, die bestätigen das, die thematisieren das. Also das ist so eine Lehre, die quasi in den Psalmen immer wiederholt wird und bestätigt wird. Und der Psalm 1 eröffnet das Ganze hier. Er zeigt diese zwei Wege auf. Und so wollen wir in diesen Psalm einsteigen und ich möchte ihn vorlesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Im Vers 1 beginnt er zu beschreiben, wie dieser glückliche Mensch aussieht, wie sein Leben, wie sein Wandel aussieht. Und das ist schon interessant, wenn man eine glückliche Person beschreibt, fängt man eigentlich nicht mit etwas Negativem an. Aber er macht es hier in diesem Psalm und er fängt an mit der Sünde. Der Rat der Gottlosen, der Weg der Sünder und der Platz, wo die Spötter sitzen. Aber der Gerechte, von dem hier die Rede ist, der hat gar kein Interesse an dem, was dargeboten wird. Er hat kein Interesse am Rat der Gottlosen. Er tritt nicht auf den Weg der Sünder. Er sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Er hat kein Interesse an der Gottlosigkeit. Er hält sich davon fern. Er hat keine Berührung. Von der Auflistung sehen wir eine Entwicklung. Zuerst heißt es, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Und hier ist nicht gemeint, der Rat, irgendein Rat des Gottlosen. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt zu einem Arzt gehst und der ist ungläubig, heißt das nicht, dass du seinen medizinischen Rat abweisen solltest. Oder ein Handwerker kommt zu dir und will was reparieren, gibt dir Ratschläge und du sagst, du bist kein Christ, du hast mir nichts zu sagen. Oder wenn dein Mathelehrer zu dir die Mathe beibringen will und ungläubig ist, du darfst ihm vertrauen, was Mathe angeht. Aber hier geht es, er wandelt nicht nach dem Rat der Gottlosen. Und wenn es in den Psalmen um das Wandeln auf dem Weg geht, dann ist eine Lebensweise gemeint. Er wandelt nicht nach der Lebensweise eines Gottlosen. Glücklich bist du, wenn du nicht auf die Ratschläge der Gottlosen hörst, wie sie meinen, ihr Leben führen zu müssen. Sie haben ganz andere Wertvorstellungen. Vielleicht erlebst du das in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Sie haben ein ganz anderes Verständnis von der Zukunft, von dem Leben nach dem Tod, von allem. Es macht überhaupt keinen Sinn, auf ihren Rat zu hören, weil sie eine ganz andere Weltvorstellung, eine ganz andere Vorstellung von dem Leben haben. Und ihr Verständnis macht überhaupt keinen Sinn, weil ihr Verständnis Gott nicht beinhaltet. Sie berücksichtigen Gott gar nicht. Und so ist es ein Kennzeichen von den Gerechten, von diesem glückseligen Menschen, dass er, es geht nicht nur darum, dass er nicht sündigt, sondern, also dass er nicht in diese Sünden geht, sondern dass er kein Verlangen danach hat. Er hat kein, es zieht ihn nicht an. Und es beginnt mit dem Denken, mit dem Verständnis. Und schon da lässt der Gottlose sich nicht von der Welt beeinflussen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Dann heißt es, also es ging erstmal ums Verständnis, er hört nicht auf einen Rat und dann noch tritt auf den Weg der Sünder. Hier geht es nicht mehr um reine Ratschläge, sondern hier geht es um aktiv zu werden. Tritt auf den Weg der Sünder. Es ist keine Theorie mehr, sondern hier wird man aktiv. Und das ist wie eine Abwärtsspirale, die nach unten geht. Erstmal kommt ein Ratschlag, dann kommt der Tritt auf den Weg und zuletzt sitzt man im Kreis der Spötter. Man hat sich quasi da einen Stammplatz erarbeitet, man sitzt da fest, man ist angekommen im Kreis der Gottlosen und man hat sich integriert und beteiligt sich an ihren Gottlosigkeiten, an ihrem Spott. Aber so geht es dem Gerechten nicht. Er tut das alles nicht. Die Sünde ist um ihn herum da. Es ist alles da. Aber es reizt ihn nicht oder es verlangt nicht, ihm verlangt nicht danach. Da ist nichts in der Welt, das irgendwie seinen Hunger stillen kann. Nichts, das ihn zufriedenstellt. Wir kommen gleich darauf. Nichts kann seine Bedürfnisse befriedigen. Nichts kann ihm wahres Glück geben. Es macht für ihn gar keinen Sinn, sich daran zu beteiligen. Was habe ich davon? Ist es vielleicht für ihn einfach fremd und er kennt es nicht und er sollte es mal ausprobieren? Wieso zieht ihn das nicht an? Ganz sicher kennt er das. Sünde ist nämlich Teil seiner Vergangenheit. Sünde ist Teil von der Vergangenheit von uns allen. Das ist nämlich der Anfang aller Menschen. Von Geburt an zählen wir Menschen zur Gruppe der Gottlosen, zur Feinde Gottes. Wir waren Feinde Gottes. Römer 5, Vers 12, der Tod ist zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Also es ist Teil seiner Vergangenheit, er war ein Sünder. Aber wenn ihn jetzt nichts mehr davon anzieht, dann muss bei ihm eine Sinnesänderung stattgefunden haben. Da muss sich etwas in ihm verändert haben. Und diese Sinnesänderung, die nennt die Bibel im Neuen Testament Wiedergeburt. Römer 8, da kommen wir bald in Volkers Römerreihe, in der Predigtreihe zu Römer dazu. In Römer 6 haben wir bereits schon gehört, ein Sünder wird aus Glauben gerechtfertigt. Und stattdessen, dass dieser Gerechte genauso lebt wie bisher, als er noch Sünder war, als er noch in der Sünde lebte, in Rebellion gegen Gott, was die Bibel Leben nach dem Fleisch nennt, lebt er jetzt nach dem Geist. Der Heilige Geist wohnt durch die Wiedergeburt in dem Menschen. Und es bewirkt eine Sinnesänderung. Es ist wie ein neuer Kompass, ein neuer Navi in uns. Er schlägt eine ganz andere Richtung ein. Es ist nicht mehr das Verlangen der Sünde zu dienen, sondern es gibt ihm ein anderes Verlangen. Nicht, dass die Sünde uns nicht mehr reizt, aber gestillt, stillen kann uns die Sünde nicht. Aber was für ein Verlangen hat er dann? Wonach verlangt es ihn? Was kann denn jetzt seine Bedürfnisse stillen? Wenn ich die ganze Zeit sage, es ist nicht das, was ihn reizt. Was reizt ihn dann? Wonach hat er ein Verlangen? Weil die Welt ihm offensichtlich nichts zu bieten hat. Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Also wir kommen von dem Negativen, von der Gottlosigkeit, die zuerst beschrieben wird und mit der Gerechte nichts zu tun haben will. Und dann heißt es, sondern. Was jetzt folgt, ist abgesondert von der ganzen Gottlosigkeit. Es ist etwas anderes, was zuvor beschrieben wurde. Und man könnte jetzt erwarten, okay, er will nicht nach dem Rat der Gottlosen wandeln, dann wandelt er nach dem Rat der Gerechten. Er will nicht auf den Weg der Sünder treten, dann tritt er auf den Weg der Gerechten, der Gottesfürchtigen. Und er sitzt nicht bei den Spöttern, sondern er sitzt in der Gemeinde bei den Gläubigen. Könnte man meinen, und das stimmt auch mit Sicherheit, aber das lesen wir hier nicht, sondern es gibt ein einziges Kennzeichen, das uns hier genannt wird. Es gibt einen einzigen Indikator für diesen Gerechten, etwas, wonach er verlangt. Und das ist das Wort Gottes, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Hingabe zu Gottes Wort. Wir bekommen hier keine lange Auflistung, sondern er tut das, er tut das, er tut das, er tut das und er tut das. Sondern er hat ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Er hat eine Hingabe zu Gottes Wort. Das ist das, was ihn unterscheidet. Das sondert ihn ab von der Gottlosigkeit, von dem Treiben der Sünder. Sein Verlangen nach Gottes Wort. Das ist alles. Mit Gesetz ist hier nicht das Gesetz Moses gemeint. Es sind auch nicht nur die fünf Bücher Mose gemeint. Es geht um die allgemeine Offenbarung Gottes. Um die ganze Schrift. Sowohl Gottes Gebote, Anweisungen, seine Unterweisung und seine Lehre. Und das ist das, was diesen Menschen treibt. Das ist das, was diesen Menschen beschäftigt. Er hat ein Verlangen nach Gottes Wort. Er hat eine Lust nach Gottes Wort. Da ist keiner, der ihn von hinten antreibt und sagt, jetzt lies endlich das Wort. Keiner zwingt ihn dazu. Es ist kein Pflichtbewusstsein. Davon ist hier nicht die Rede. Es ist auch keine Gesetzlichkeit oder irgendeine Religiosität, sondern es ist keine Motivation von außen, sondern eine Motivation von innen. Es ist ein Verlangen, das von innen kommt. Lust. Das Verlangen nach Gottes Wort ist auch nicht angeboren. Für Ungläubige, für alle Menschen ist es zu Beginn eine Torheit. Es ist etwas Unverständliches, es macht keinen Sinn. Wie es wir in 1. Korinther 1, 18 lesen können. Das Verlangen nach Gottes Wort ist eine Folge der Wiedergeburt. Auch da greife ich ein bisschen vor, in Römer 7, Vers 22. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Durch die Wiedergeburt haben wir ein Verlangen nach Gottes Wort. Gott hat also in ihm etwas erweckt, ein Verlangen geweckt. Gott hat seine Zuneigung und seine Begeisterung ergriffen. Er hat etwas in Gottes Wort gefunden, das all diese Freuden, diese scheinbaren Freuden in der Welt übertrifft. Etwas, das größer ist als all das, was die Welt ihm zu bieten hat. Besser als der Rat der Gottlosen, besser als das Treiben der Spötter. Es ist etwas Besseres, es ist etwas Kostbares. Er hat seinen Schatz darin gefunden. In der Welt ist so viel Ablenkung, so viel Einflüsse von außen. Es passiert so viel Information, so viel Eindrücke, die auf ihn einwirken wollen, die auf uns einwirken wollen. Allein das Smartphone ist wahrscheinlich für uns viel, wo viele Eindrücke auf uns einprasseln. Und alles will die Aufmerksamkeit. Vieles, wenn wir durch die Welt laufen, durch die Stadt laufen, wenn wir am Computer sind, wenn wir uns auf dieser Welt aufhalten, vieles will unsere Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen. Alles will uns greifen und will sich für sich gewinnen. Aber der Gerechte ist fixiert auf das Wort Gottes, weil er darin seinen Schatz gefunden hat. Das ist es, was seine Bedürfnisse stillt. Natürlich gibt es Reize überall und es ist reizvoll. Aber nichts stillt den Hunger, nichts stillt sein Verlangen, sondern seine Lust hat er am Gesetz des Herrn. Und das sehen wir auch daran, wie er mit dem Wort umgeht. Er sinnt über das Gesetz nach Tag und Nacht. Tag und Nacht. Nachdenken über das Wort Gottes. Und das hat nichts mit Meditieren aus fernöstlicher Tradition zu tun, wo man sich hinsetzt und lange über irgendeine Sache nachdenkt, über ein Gefühl, über seinen Atem oder über seine Gedanken auch lehrt. Das ist fernab von dem, was hier gemeint ist. Das Nachdenken über Gottes Wort hat nichts mit irgendwas Mystischem zu tun. Warum sollten wir aber nachdenken? Warum sollen wir über Gottes Wort nachdenken? Die Puritaner, das waren Christen in England aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sie sind bekannt dafür, dass sie sehr diszipliniert das Nachdenken über Gottes Wort in ihrem Alltag eingepflegt hatten. So wie für viele das tägliche Beten und Bibellesen gehörte bei den Puritanern auch das Nachdenken über Gottes Wort dazu. Sie haben sich bewusst Zeit genommen und haben über Gottes Wort meditiert, nachgedacht, Gottes Wort wiederholt. Ich möchte einen Puritaner zitieren. Er sagte, Thomas Watson, stellen Sie sicher, dass Ihre Meditation oder Ihr Nachsinnen, er sagte immer Meditation, man kann aber auch Nachdenken sagen, dass Ihre Meditationen auf der Heiligen Schrift beruhen. Lesen ohne Meditation ist unfruchtbar. Meditation ohne Lesen ist gefährlich. Wenn ich die Bibel lese und sie dann sofort zuklappe und zur Seite lege, ohne darüber nachzudenken, dann ist es unfruchtbar. Ich lese die Bibel, klappe sie zu und bin dann sofort in meinem Alltag und habe meine To-Do-Liste, was meine Aufgaben sind, und das Wort ist weg. Auf der anderen Seite ist das Nachdenken gefährlich, wenn wir die Bibel nicht lesen. Ich allein mit meinen Gedanken, was soll dabei Gutes rumkommen? Mein Nachdenken soll erfüllt sein von Gottes Wort. Mein Denken soll immer wieder über Gottes Wort sein. Ein weiteres Zitat von ihm, von Thomas Watson: Wie kann das Wort im Herzen sein, wenn es nicht durch Meditation eingearbeitet wird? Wie ein Hammer einen Nagel in den Kopf treibt, so treibt Meditation eine Wahrheit ins Herz. Es braucht Zeit, dass Gottes Wort in uns fest wird, dass Gottes Wort in uns wirken kann. Ein letztes Zitat von ihm: Der Grund, warum uns das Lesen des Wortes so kalt lässt, ist, dass wir uns nicht am Feuer der Meditation erwärmen. Vielleicht trifft dich das gerade. Vielleicht ist das Bibellesen für dich gerade ein Krampf. Vielleicht hast du es auch schon aufgegeben, weil du darin keinen Sinn siehst. Nimm dir Zeit für Gottes Wort und lass es in dir wirken. Denk darüber nach. Schlag die Bibel nicht einfach zu, sondern denk über das Wort nach. Ich habe das Zitat jetzt nicht wortwörtlich, aber einer hatte das auch so gesagt: Es ist besser, wenn du statt 1000 Predigten eine Predigt hörst, aber dann in der Woche darüber nachdenkst, anstatt 1000 Predigten zu hören und dann einfach nichts damit anzufangen. Es ist verschwendete Zeit, als ob. Von einem Pastor, Donald Whitney, ein Professor der Theologie, er hat Folgendes berichtet: Einer meiner abendlichen Traditionen, nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind, ist es, zu unserem Wasserkocher zu gehen, um etwas Wasser für eine Tasse grünen Tee zu erhitzen. Wenn ich jedoch den Teebeutel nehme und ihn kurz ins Wasser tauche, nur um den Beutel wegzuwerfen, müsste ich eine milde Tasse heißes Wasser trinken. Warum? Weil ich dem Teebeutel keine Zeit gegeben habe, in der Tasse zu ziehen. Das Aroma, die Farbe und der Geschmack des Tees verändern das Wasser nur, wenn ich ihm Zeit zum Ziehen gebe. Das christliche Leben ist wie eine Tasse heißes Wasser und die Schrift ist der Teebeutel. Wenn ich das Wort nur schnell eintauche, gebe ich ihm nicht die Zeit, die notwendig ist, um mich zu verändern und zu transformieren. Meditation ist die Praxis, das Wort in unsere Seele eindringen zu lassen, Zeit und Gedanken für das Wort Gottes zu geben, um mich zu verändern. Ich hätte noch so viele Zitate von geistlichen Männern anführen können, von Glaubenshelden aus der Kirchengeschichte, und sie waren sich alle einig. Das Nachdenken und das Nachsinnen über Gottes Wort ist ein wesentlicher Bestandteil im geistlichen Wachstum und in der Beziehung zu Gott. Das ist nicht nur eine Praxis für Prediger, der vielleicht einen Text, für einen Prediger, der einen Text vorbereiten muss und auslegen muss, sondern es ist Bestandteil, es ist wesentlich und notwendig für das Wachstum von jedem Einzelnen von uns, damit ich die Schrift verstehe und erkenne und dass es in mir wirkt und sich und mich verändert. Und das macht der Mensch, wenn es heißt, dass er nachsinnt Tag und Nacht. Er blättert nicht einfach durch, er überfliegt nicht. Grundsätzlich ist es nicht falsch, die Bibel einfach in großen Abschnitten zu lesen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber was er macht, ist, er sinnt darüber nach, und das bedeutet, dass er Fragen an den Text stellt. Er denkt laut. Das Interessante ist, das Wort Nachsinnen wird auch mit einem Knurren verglichen von einem Löwen. Oder es wird in Jesaja 31, Vers 4 bei einem Löwen verwendet, der knurrt. Also man sitzt über den Text und wir knurren natürlich nicht, sondern bei Menschen eher das Murmeln, dass man das liest und leise vor sich her sagt, wiederholt, die ständige Wiederholen, leise vor sich herreden. Dass wir diesen Text nicht einfach nur durchrennen und haben unsere Pflicht getan und jetzt sagen, ja so Gott, jetzt aber jetzt wirk endlich mal mit diesem Text in meinen Gedanken, sondern dass wir es wiederholen, dass wir es immer wieder wiederholen, dass wir es auswendig lernen, dass wir daran richtig kauen, dass wir diesen Text zerpflücken, dass wir Fragen stellen. Warum ist das so? Warum steht hier darum? Warum steht hier sondern? Warum steht hier Warum diese Zusammenhänge? Warum ist der Kontext so? Dass wir verstehen, was hat dieser Text mir zu sagen? Was will Gott mir sagen? Nachsinnen über das Wort Gottes. Und er tut es Tag und Nacht. Das bedeutet, er ist beständig dabei. Er tut es permanent. Etwas nur einmal zu hören, ist für die meisten Menschen nicht ausreichend. Vielleicht denkst du jetzt an deine Kinder. Aber ich denke, gerade auch wir Erwachsene Uns ergeht es leider auch oft so. Und mit dem Alter vermutlich umso mehr, umso häufiger müssen wir Dinge hören, damit wir sie uns merken. Wenn wir über etwas Tiefes, über einen tiefen Gedanken nur kurz nachdenken, dann wundert sich keiner, dass er die Tiefe nicht ergreifen kann. Man braucht Zeit, um tiefgründige Gedanken zu verstehen. Und das gilt erst recht für Gottes Gedanken in der Schrift. Als Josua die Nachfolge von Mose antreten sollte, Mose ist verstorben und dann sollte Josua seinen Platz einnehmen. Und dann hatte Gott Anweisungen für ihn, bevor er diese schwere und verantwortungsvolle Aufgabe ausführen sollte. Und in Josua Kapitel 1, die Verse 7 und 8, ich lese uns diese zwei Verse kurz vor. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Josua hatte vermutlich eine Aufgabe, die seinen ganzen Tag gut mit Arbeit füllen würde. Vermutlich könnte man auch mehrere Menschen mit dieser Aufgabe beschäftigen. Es ist eine riesige Aufgabe. Das Volk ist mittlerweile riesig. So viele Menschen, so viel Organisation. Er hätte so viel zu tun. Und was sagt Gott ihm? Was ist die Anweisung? Lass das Buch nicht von deinem Mund weichen und forsch darin Tag und Nacht. Das soll die Priorität in seinem Dienst sein, in seiner Aufgabe. Forsche darin, lass das Buch nicht von deinem Mund weichen. Vielleicht überlegst du gerade selber, wann habe ich mir eigentlich Zeit genommen, über Gottes Wort nachzudenken? Wann habe ich mir Zeit genommen, einfach ich und das Wort Gottes und ich lese den Text und wiederhole ihn. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ist das keine Zeitfrage, weil die Ausrede hätte Josua. Aber Gott hat ihm das zugetraut, obwohl er so viel zu tun hat. Es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Prioritäten. Nicht nur die Glaubensväter haben die Wichtigkeit im Nachsinn über Gottes Wort gesehen, sondern auch die Psalmisten. Und im Psalm 119, das ist ja eine Lobeshymne über Gottes Wort, und der Psalmist staunt darin über das Wort Gottes und er wird auch nicht müde dabei. 176 Verse lang staunt er und lobt er das Wort Gottes. Und in diesem Psalm bestätigt er auch, wie wichtig es ist, dass wir aktiv über Gottes Wort nachdenken. Ich lese vier Verse aus dem Psalm 119. Vers 15, da sagt er, ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Vers 48, ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Und zuletzt Vers 148, meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Ich empfehle euch, diesen Psalm immer wieder durchzulesen. Es macht uns die Wichtigkeit von Gottes Wort so deutlich. Er betont es hier immer wieder und auch das Nachsinnen hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei den Psalmisten. In der Tierwelt haben wir ein sehr schönes Bild, wie Nachsinnen funktioniert oder über den Prozess des Nachsinnens, nämlich die Wiederkäuer. Und beispielsweise eine Kuh hat vier Mägen und jeder Magen hat seine Aufgabe. Ich gebe zu, das Beispiel ist ein bisschen unangenehm. Aber eine Kuh verbringt 8 bis 9 Stunden mit dem Wiederkauen. 8 bis 9 Stunden am Tag ist sie damit beschäftigt zu kauen. Jeder Magen hat seine Funktion. Und wenn man eine Kuh beobachtet, wie sie frisst, auf der Weide oder am Trog oder an der Futterkrippe, dann verschlingt die das. Sie schlingt das Gras einfach nur in sich rein oder Stroh oder was sie auch fressen. Sie verschlingen das einfach, ohne zu kauen, einfach erstmal alles in den Magen vollhauen. Und dann kommt es in den ersten Magen und in diesem Magen fangen Bakterien an, die grobe Nahrung zu zersetzen. Dann wird es weitergeleitet in den nächsten Magen. Dort wird dann überprüft, ist das Futter noch zu grob oder muss man es noch mehr zersetzen. Dann, jetzt wird es unangenehm, geht es zurück in die Mundhöhle. Dort fängt es wieder an und die Kuh zermahlt die Nahrung und zerkaut das Futter, bis es ganz fein ist. Dann geht es wieder zurück in den Magen, wird überprüft, ist es fein genug. Die groben Teile gehen wieder nach oben, das Feine wird weitergeleitet in den Magen, bis es dann im letzten Magen landet, wo es ganz fein zerkaut ist, wo alle Nährstoffe rausgenommen werden können. Das Prinzip ist, die Nahrung immer wieder hochzuholen, bis es gut verarbeitet ist, gut zersetzt ist und die Nährstoffe gewonnen sind. Und es ist sehr gut vergleichbar mit dem Nachsinnen über Gottes Wort. Wir rufen das Wort immer wieder in Erinnerung, wir holen es immer wieder hoch, wir denken immer wieder darüber nach. Wir verarbeiten es, wir zerkauen es, wir zerlegen es, bis wir es aufnehmen können. In Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie werden wir im Sinn, in unserem Denken erneuert? Indem wir unser ganzes Denken auf Gott ausrichten. Wir füllen unsere Gedanken, unser Denken mit seinen Wahrheiten, die wir aus seinem Wort entnehmen können, indem wir täglich in seinem Wort lesen und darüber nachsinnen, sodass es fest wird in unserem Denken. Und auf diesem Weg schreibt Gott dann seine Gesetze in unser Denken, in unser Herz. Dadurch bewirkt Gott, dass unser Denken erneuert wird. Und wir beginnen, unsere Gedanken zu ersetzen mit den Gedanken Gottes. Wir lernen zu denken, wie Gott denkt. Wir lernen, seine Wertvorstellungen, seine Prioritäten umzusetzen und zu festigen. Wir wandeln nicht nach dem Rat der Gottlosen, sondern nach dem Rat des Wortes Gottes. Und wir lernen immer besser, seinen guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen kennenzulernen, besser zu verstehen. Und so reinigt Gott unser Denken. Durch das Nachdenken reinigt Gott unser Denken von alten Gedanken, die nicht von Gott sind. Und er bekräftigt neue Gedanken, die wir aus dem Wort Gottes aufnehmen, und sie werden fest in unserem Denken, damit unser Verständnis verändert wird. Eine Erneuerung unseres Sinnens, Nachsinnens. Also er sinnt über Gottes Wort nach Tag und Nacht. Er tut es permanent, er ist beständig dabei. Sein Tag ist gefüllt mit Nachdenken über Gottes Wort. Und das ist wie ein Filter. Wenn von außen Dinge einprasseln und unser Denken mit Gottes Gedanken gefüllt ist, dann wird es dadurch gefiltert. Es ist eine Art Schutzschild, die wir uns damit aufbauen. Das ist nicht einfach einer, der seine Pflicht tut und es halt tut, weil man das als Christ, ein guter Christ, tut. Hier ist ein Mann, der ständig nach Gottes Wort sucht. Er sucht nach Gottes Willen. Er ist ständig danach bestrebt, Gottes Willen zu erkennen. Er will, dass Gottes Wort Teil von ihm wird, dass er wirklich teilhaftig Gottes Wort in sich hat, dass seine Gedanken dadurch gesteuert werden, seine Einstellungen, seine Prioritäten, dass Gott ihn ganz einnimmt in seinem Denken, sodass er immer besser erkennt, wie wir es gelesen haben, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das passiert durch das Nachdenken, durch das Festhalten von Gottes Wort. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Eine weitere Möglichkeit des Nachsinnens sind Lieder. Und Gott hat da etwas Wunderbares geschaffen, weil die Lieder haben diese Eigenschaft, dass sie sehr eingängig sind, dass sie fest sind in unserem Kopf. Nicht umsonst heißt es Ohrwurm. Das Lied sitzt fest in unserem Kopf und man hat die Möglichkeit, diesen Text immer wieder zu wiederholen, über diesen Text nachzudenken. Vor allem, wenn sehr bibelfundierte Texte vertont werden, wenn Psalmen vertont werden, ist es wertvoll, sie immer in Gedanken mit sich zu tragen. Der glückselige Mensch hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Vielleicht denkst du jetzt, ja, es hört sich schön an. Es hört sich alles ganz gut an, aber das bin ich nicht. Ja, ich glaube an Gottes Wort. Ja, ich respektiere Gottes Wort. Ich will mich Gottes Wort unterordnen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich meine Lust habe am Gesetz des Herrn und dass ich darüber Tag und Nacht nachsinne. Dann kann ich dich trösten, du bist damit auf jeden Fall nicht allein. Aber es liegt nicht an Gottes Wort. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, was Gottes Wort wirklich ist. Es ist nicht einfach nur Information. Es ist nicht einfach nur Theologie. Oder es ist auch nicht einfach nur Historie, schöne Geschichten oder eine Anweisung, für wie du ein schönes moralisches Leben führen kannst. Das stimmt zwar alles, aber darauf sollte man das nicht beschränken. Sondern wir sollen es sehen als das, was es ist. Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Er zeigt sich uns in seinem Wort. Er zeigt uns sein Wesen, seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr wir ihn erkennen, werden wir zu Christus Ähnlichkeit umgestaltet. Gott offenbart sich uns in seinem heiligen Wort. Das ist Gottes Wort, das geschrieben ist. Menschen haben dieses Wort geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Es ist Gottes inspiriertes Wort. Es ist keine Menschenweisheit. Es ist Gottes Weisheit. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, die Herrlichkeit, die wir auch hier sehen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn in dem Wort sehen, wenn Gott sie uns offenbart, werden wir zu Christus Ähnlichkeit umgestaltet. Und die Folge davon, dass dieser Gerechte sich mit dem Wort Gottes so stark auseinandersetzt, dass er sich diesem Wort so hingibt, das hat verändernde Folgen. Es bewirkt etwas, nämlich Fruchtbarkeit. Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Hier wird uns ein Bild gezeichnet, das uns verständlich machen soll, was es für Folgen hat, wenn man sich Gottes Wort hingibt, wenn man sich Gottes Wort unterordnet. Da wird ein Baum direkt an Wasserbächen gepflanzt. Das ist kein Zufallsprinzip. Das ist nicht irgendwo in der Steppe, in der Trockenheit, irgendwo vielleicht auch auf einem Felsen oder so wird ein Baum gepflanzt. Nein, hier ist irgendwo jemand, der diesen Baum nimmt und ganz bewusst an Wasserbächen pflanzt. Der Baum ist bei einer Quelle, bei der er schöpfen kann. Eine Quelle, die ihn versorgt. Und es ist nicht ein Bach, es sind Wasserbächen. Wenn eine Quelle versiegt, versorgt ihn eine andere. Man kann sagen, der Baum ist gut versorgt. Und der Baum steht für den Mann und die Wasserbächen stehen für das Wort Gottes. Und er bringt Frucht, die ihn als Christ erkennbar macht. Gott will in unserem Leben Frucht sehen und ernten. Und der Baum bringt wie der Christ nicht Früchte für sich selbst. Er macht es, tut es nicht für sich selbst, sondern für andere und vor allem zur Ehre Gottes. Und seine Blätter verwelken nicht. Wenn unsere Blätter welk werden, dann liegt es daran, dass die Wurzeln nicht mehr am Platz sind. Es ist fehlender Kontakt mit der Quelle, fehlender Umgang mit Gottes Wort. Zu große Distanz zu Gottes Wort und vielleicht zu große Nähe zu der Welt, zu der Lust der Welt. In der Gemeinschaft mit Gott, da tanken wir auf, wenn wir direkt an der Quelle sind. Im Neuen Testament, da wird ein ähnliches Beispiel gebraucht, ein ähnliches Bild. Da ist die Rede von, in Johannes 15, von dem Weinstock. Wir sind die Reben, er ist der Weinstock. Und dann sagt er, die Rebe allein ist nutzlos. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Eine Rebe getrennt vom Weinstock ist nur für eine Sache nützlich, zum Feuer machen, zum Verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und alles, was er tut, gerät wohl. So endet dieser Vers. Alles, was er tut, gerät wohl. Trifft das auf mich zu? Gerät mir alles wohl? Ehrlich gesagt, kann ich dem nicht so zustimmen. Das sollte der Anspruch sein, aber es ist in der Realität so. Und als ob, wenn man das so liest, deutet es auf jemanden hin, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da war, der noch kommen sollte. Das trifft nur auf Jesus zu. Jesus ist für uns das große Beispiel für diesen Baum, auf den wir hinschauen dürfen. Jesus hat wie kein anderer die Schrift befolgt. Jesus hatte wie kein anderer ein Verlangen nach Gottes Wort, nach Gemeinschaft zu Gott. Jesus hat die Schrift erfüllt. Und in Johannes lesen wir auch, Johannes 5, Jesus tut, was er den Vater tun sieht, was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus hat den Willen des Vaters vollkommen gemacht, vollkommen erfüllt. Er hat absolute Gehorsam, absolute Unterordnung. Er ist den perfekten Weg gegangen. Und er ist das Vorbild, dem wir nacheifern dürfen. Und dann kommen wir zu Vers 4, wo es um die Gottlosen geht. Zu denjenigen, die sich Gottes Wort widersetzen. Und wenn du dich, und da musst du dich ganz ehrlich hinterfragen, wenn du dich Gottes Wort immer noch widersetzt, wenn du dich nicht seiner Autorität unterordnest, dann darfst du dich jetzt hier angesprochen fühlen. Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Hier wird jetzt ein harter Schnitt gemacht. Das glückliche Leben des Gerechten. Er ist an der Quelle, ein Baum an der Quelle, der Früchte bringt, der seine Blätter verwelken nicht. Ihm geht es gut, ein glückseliges Leben. Und wie geht es dem Gottlosen? Er ist nicht gepflanzt an einer Quelle, er steht überhaupt nicht fest, sondern die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und Spreu ist ein so hartes Bild, so hartes Urteil, weil von dem Bild Spreu können wir zwei Dinge entnehmen. Wertlos und flüchtig. Wertlos und flüchtig. Spreu, die vom Wind verweht wird. Spreu ist die Hülle von dem Korn. Für nichts zu gebrauchen. Absolut sinnlos, wertlos. Das wird als Abfall gesehen und wird vom Wind weggeblasen. Es muss gereinigt werden. Und der nächste Schritt, Vers 5, zeigt uns dann das Ende der Gottlosen. Vers 5, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Warum heißt es hier darum? Darum werden sie nicht bestehen. Warum? Vers 4, nicht so die Gottlosen, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Sie bringen keine Frucht. Der Baum an der Quelle, der bringt Frucht. Er blüht. Er ist an der Quelle. Spreu bringt keine Frucht. Sie wird vom Wind verweht. Und das Ende der Gottlosen ist vor Gericht. Nicht damit sie freigesprochen werden, sondern sie stehen vor Gericht und sie bestehen nicht vor Gericht. Unter anderem in Psalm 73, da wird es aus der Sicht des Psalmisten am Anfang so dargestellt, als ob das Leben der Gottlosen auf dieser Erde besser ist als das Leben der Gerechten. Die haben irgendwie ein besseres Leben. Es ist doch ungerecht. Bis der Psalmist in Psalm 23 ins Heiligtum geht und das Ende der Gottlosen sieht. Und genauso auch hier, spätestens am Ende gibt es ein gerechtes Gericht und ein grausames Ende für die Gottlosen. Und damit kommen wir zum letzten Vers und hier tritt Gott zum ersten Mal in Erscheinung. Bisher wurde immer der Gerechte dargestellt, der Ungerechte, die zwei Bilder hatten wir und jetzt tritt Gott zum ersten Mal in Erscheinung. Und jetzt kommt Gottes Beurteilung. Gott fällt sein Urteil. Woher wissen wir, dass das der richtige Weg ist, den der Gerechte hier geht? Woher wissen wir das? Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott kennt die Gläubigen nicht nur im Sinne eines Wissens, er weiß um sie, sondern im Sinne einer vertrauten Beziehung, vergleichbar mit Ehemann und Ehefrau. Der Ehemann kennt seine Frau. Wen Gott kennt, der gehört ihm. In 2. Timotheus 2, Vers 19 lesen wir das. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Der Herr kennt die Seinen. Es geht also um eine echte, um eine innige Beziehung. Es ist nicht nur ein bloßes Wissen. Es ist eine unauflösliche Verbundenheit, die damit zum Ausdruck kommt. Das hebräische Wort für kennen heißt auch, sich jemandem in Liebe zuzuwenden. Also hier wird eine Liebesbeziehung und eine unauflösliche Beziehung zwischen Gott und den Erlösten deutlich. Ist das nicht ein Trost? So eine kostbare Beziehung. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Die Gottlosen hingegen werden vergehen. Hier ist schon wieder dieser starke Kontrast. Das Ende der Gottlosen ist so grausam, so anders. Und so endet der Psalm mit einem Trost für die Gläubigen und einem schönen Ende für die Gerechten. Für die Gottlosen endet es jedoch mit einer Warnung. Das Ende ist schrecklich. Das Ende für die Gottlosen ist schrecklich. Gott möchte uns mit diesem Psalm Klarheit schaffen. Es gibt nicht viele Lebensarten auf dieser Welt. Es gibt nicht diese Vielfalt. Es gibt zwei Lebensweisen, zwei Lebensarten. Der Weg des Gottlosen und den Weg des Gerechten, des Glückseligen. Auf der einen Seite der Weg im Widerstand gegen Gottes Wort, das ist der Weg des Gottlosen und sein Ende ist Verderben. Und der Weg der Hingabe und Unterordnung unter Gottes Wort, dem Nachsinnen über Gottes Wort, das ist der Weg des Gerechten. Dadurch führt er ein Leben mit viel Frucht. Dieser Psalm ist kein Aufruf, dass wir uns Gottes Gunst verdienen sollen. Es ist kein Aufruf. Wir werden zu nichts aufgefordert, sondern was wir hier dargestellt bekommen, sind Tatsachen. Wir werden hier vor Tatsachen gestellt. Das Leben, und mit diesem Satz möchte ich schließen, das Leben eines glückseligen Menschen ist geprägt von einer freudigen Hingabe zu Gottes Wort und die Folge ist ein Leben mit viel Frucht. Ich wiederhole diesen Satz. Das Leben eines glückseligen Menschen ist geprägt von einer freudigen Hingabe zu Gottes Wort und die Folge ist ein Leben mit viel Frucht. Amen. Ich möchte noch beten. Mein himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich uns offenbarst und dass du dich uns zuwendest. Danke, dass du uns deine Herrlichkeit zeigst. Herr, schenk uns ein neues Verlangen nach deinem Wort. Dein Wort ist kostbar. Es hat seine Kraft nicht verloren. Räum aus unserem Leben, Herr, was unser Verlangen nach deinem Wort dämpft und richte uns ganz neu auf dein Wort aus. Schenk uns ein starkes Verlangen nach deinem Wort, dass wir eine Lust empfinden nach deinem Wort, weil nur dein Wort uns wirklich unsere Bedürfnisse und unseren Hungern stillen kann. Erneuer unser Denken, Herr, fülle uns mit deinen Gedanken. Du offenbarst dich uns, Herr, und so bitte ich dich, lass uns immer mehr erkennen, wer du bist und wie du bist, damit wir dir ähnlicher werden. Fülle uns mit deinem Wort, damit wir Früchte bringen, zum Segen für andere und dir zur Ehre. Danke, dass du deine Kinder kennst und dich uns in Liebe zuwendest. Und Herr, wenn jemand hier ist, der noch im Widerstand zu dir lebt, der noch nicht dein Kind ist, gebrauche dein Wort, das die Kraft hat, Menschenherzen zu überführen. Gebrauche dein Wort, überführe die Person und ziehe sie zu dir. Darum bitte ich dich, segne uns bitte im Nachdenken über diesen Psalm und über diese Worte. Amen.